ARD Sounds.
Und ich rufe Hallo nach Berlin.
Hallo, ich freue mich.
Und ich habe mich gefragt, verkleiden Sie sich eigentlich, wenn Sie außer Haus gehen oder ziehen den Hut tief ins Gesicht?
Das ist eine interessante Frage. Nein, ich verkleide mich nicht. Ich gehe ganz normal auf die Straße, so wie ich aussehe. Und das mache ich auch ganz bewusst, weil ich auch zeigen will, dass ich mich nicht verstecke. Also vielleicht erinnern Sie sich an den Kollegen, der schon vor einigen Jahren in der Neonazi-Szene recherchiert hat. Der heißt Thomas Kuban. Mhm. Und der ist tatsächlich nur mit Verkleidung nach seiner Recherche auf die Straße gegangen. Ich kann verstehen, warum er das gemacht hat. Der war natürlich auch viel, viel länger in diesem Milieu unterwegs. Aber ich für meinen Teil gehe ganz normal auf die Straße.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Angelique Geray, Investigativjournalistin.
Die also ihr Gesicht zeigt und auch dieser Name ist kein Künstlername dann.
Nee, der ist echt, das ist mein Name. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Vielleicht kennen Sie diese Groschenromane. Mhm. Angelique und der König, Angelique auf der Burg. Die waren in Kiosken zu finden und sind, glaube ich, eher so ja sehr romantische, kitschige Heftchen. Und tatsächlich hat das meine Großmutter, glaube ich, sehr gern gelesen. Und ich denke, daher kommt die Inspiration für den Namen Angelique.
Also, sie sind leicht zu finden, im Telefonbuch vielleicht sogar. Man kann sie erkennen, sie zeigen ihr Gesicht. Sie ermitteln, könnte man fast sagen, im rechtsextremen Milieu. Aber grundsätzlich habe ich mich gefragt, da ich ja eher ein Feld-, Wald- und Wiesenreporter bin, im Grunde ist doch jeder von uns, der rausgeht und Leute trifft und fragt und miterlebt, investigativ, oder?
Also ich glaube, was den investigativen Journalismus auszeichnet, den ich mache, ist, dass ich mich vor allem für geschlossene Milieus interessiere, also für Gruppen, die quasi stark nach innen funktionieren und nach außen wahnsinnig schwierig zugänglich sind. Mhm. Und ich glaube, das macht den Unterschied aus, dass ich versuche, in Gruppen einen Schlüssellochblick zu bekommen, wo um rauszufinden, was reden die eigentlich, wenn sie unter sich sind. Und wenn ich zum Beispiel auf Demonstrationen mit Kamera, mit Mikrofon stehe, dann merke ich ganz oft, da geht's nicht viel weiter, weil mir wird dann Lügenpresse entgegengeschrien beispielsweise oder da wird dann auf die Kamera gehauen. Und da habe ich schnell gemerkt, da komme ich nicht weiter, ich muss einen anderen Weg finden.
Ja, und die sind ja auch erprobt und gestählt, könnte man sagen, durch vermintes Gelände weltweit. Sie waren in Krisen eingesetzt, bei Kriegen dabei. In Ihrem Fall habe ich gesehen, Einsätze, kann man ja fast sagen, in Syrien, Irak, Bangladesch, Kongo. Also wir sprechen aber auch schon von einer Abenteuerlust, die mitschwingt.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wenn ich Kolleginnen und Kollegen und auch Freundinnen und Freunden immer von meiner Arbeit erzähle, dann werfen die manchmal auch die Hände vors Gesicht und sagen, oh Gott, wo treibst du dich denn jetzt schon wieder rum? Also, dass da natürlich auch eine echt große Neugier mitspielt, kann ich nicht leugnen. Das ist meine Persönlichkeit. Ich bin einfach eine total neugierige junge Frau und will dahin, wo die Dinge passieren. Und wenn der Zugang umständlich ist, dann versuche ich, den Zugang auf eine andere Art und Weise zu finden. Und ich finde auch vor Ort sein und mit den Leuten sprechen, glaube ich, das Wichtigste an der Arbeit, weil ich das Gefühl habe, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die natürlich auch tolle Arbeit machen vom Schreibtisch aus, das gehört auf jeden Fall auch dazu. Aber ich finde, es ist so wichtig, um die Menschen zu verstehen, muss man mit ihnen reden.
Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht einen Schritt aufs Gelände des Voyeurismus machen, ne?
Auf jeden Fall, ja. Also bei mir sprechen wir ja auch über Einsätze mit versteckter Kamera. Und da gibt's natürlich schon allein wahnsinnig viel juristische Hürden, die man gehen muss, damit so ein Einsatz überhaupt gerechtfertigt ist. Also was nicht funktioniert, ist, dass man jetzt jedes Gespräch einfach aufzeichnet und das dann verwendet. Das funktioniert nicht und das machen wir auch nicht. Deswegen sind solche Einsätze auch wahnsinnig eng juristisch betreut. Und wenn das juristisch auch abgeklärt ist, dann ist die verdeckte Recherche ein Mittel, an Informationen zu kommen, die man sonst nicht bekommen würde. Und die sind meistens gesellschaftlich relevant und deswegen auch wahnsinnig wichtig.
Ja, und am Ende, wer ihre Dokumentation kennt, da gibt es dann viel verpixelte Gesichter, die Stimmen werden nachgesprochen. Also da kann man dann auch mitdenken, miterfahren, wie kann es denn sein, dass bei Teenagern, also wir reden ja heute viel über die Jahrgänge 2005 und jünger, dass da Hakenkreuze, Springerstiefel, Adolf Hitler hängt im Jugendzimmer. Wie kann sowas hip sein?
Das ist genau die Frage, die ich mir gestellt habe. Und ich meine, wir sehen seit Jahren ja steigende Zahlen rechter Gewalt unter jungen Menschen vor allem. Und viele Jugendliche, Mädchen wie Jungs, Männer wie Frauen, die ich erlebt habe, die waren ganz oft auf der Suche nach etwas ganz Grundsätzlichem, nämlich Anerkennung. Und in solchen Gruppen, wir gehen wahrscheinlich noch näher auf die Gruppen ein, bekommt man eben Aufmerksamkeit. Und oft gerade dann, wenn man besonders extreme oder spektakuläre Taten plant oder sogar ausführt. Und dann steigt man auch gleichzeitig in der Gruppe auf. Also es geht auch darum, eben die Aufwertung in der Gruppe zu erfahren. Und durch Social Media, das habe ich schnell gemerkt, da starten meine Recherchen meistens, da wird solche Dynamiken, die werden total schnell verstärkt. Und ich habe Jugendliche gesehen, die innerhalb von wenigen Wochen, Monaten, manchmal sogar nur Tagen, eine massive Radikalisierung durchlaufen haben. Also ich habe manchmal Profile gemonitort, da habe ich gesehen, vor einem Monat war der oder diejenige noch auf einem Reiterhof unterwegs und ein paar Wochen später läuft er mit auf eine Anti-CSD-Demo. Also es ist eine Turboradikalisierung.
Ja, und die im Abseits oft geschieht, gleichwohl einsehbar im Netz. Das fand ich so interessant. Also sie mussten gar keine großen Hackerkenntnisse besitzen und dann sehen sie Filme aus Jugendzimmern und dann präsentieren die ihre Waffen und die Hakenkreuzfahnen. Es ist nicht so schwer zugänglich.
Naja, also das Selbstbewusstsein, mit dem diese jungen Männer und Frauen da aufgetreten sind, das hat mich selber auch überrascht. Aber man muss dazu sagen, diese Menschen, über die wir hier sprechen, die sind zwischen 13 und 20, 21 Jahre alt. Jetzt muss man über mich wissen, ich bin 33 Jahre alt. Und selbst wenn ich eine Mütze aufziehe, eine Brille aufsetze, dann sehe ich auch nicht aus wie 16. Das funktioniert nicht.
Aber wie 26?
Vielleicht wie 26, aber auch dann bin ich noch ein bisschen zu alt für diese Jungs und Mädels. Aber es hat trotzdem funktioniert, weil die Tarnung wahrscheinlich klug aufgebaut war.
Ja, über die reden wir noch im nächsten Kapitel. Aber wir wollen auch erwähnen, das kann seinen Preis haben. Es ist auch gefährlich. Sie waren denen sehr nahe gekommen. Manche haben sich anvertraut, auch mit kruden Sachen natürlich. Sehen sich jetzt getäuscht und ihr Hauptfigur, der Justin, ist seit 10 Monaten in U-Haft. Auch dank, kann man sagen, ihrer Recherche. Was wäre, wenn der rauskäme jetzt?
Meine Arbeit funktioniert nur, wenn ich mir immer das schlimmstmögliche Szenario einmal vor Augen führe. Und das wäre natürlich eins. Also ich bin vorbereitet, ich bin mit Sicherheitsmaßnahmen durch mein Unternehmen RTL ausgestattet und der Prozess, der jetzt aktuell läuft, wird jetzt erstmal zeigen, welches Strafmaß angemessen ist. Aber ich habe keine Angst. Also wenn die Frage in die Richtung geht, ich lasse mir von Angst meinen Arbeitsalltag und auch meinen privaten Alltag nicht vermiesen, ist vielleicht das falsche Wort, aber
Sie lassen sich nicht abbringen davon?
Nee.
Dann darf jetzt jemand singen, der in gewisser Weise geistesverwandt ist mit Ihnen. Den haben Sie sich auch gewünscht und mitgebracht. Danger Dan mit einem sehr zwingenden Titel.
Also jetzt mal ganz spekulativ. Angenommen, ich schriebe mal ein Lied, in dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich fände, Jürgen Elsässer sei Antisemit. Und im zweiten Teil der ersten Strophe dann würde ich zu Kubitschek den Bogen spannen. Und damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur, sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann. Juristisch wär die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Johr im Gespräch mit Angelique Geray. Undercover unter Nazis.
und mit mir in Berlin verbunden. Ja, und das ist zugleich der Titel des Buches, das vor Tagen herauskam, Undercover unter Nazis. Man meint ja einiges zu wissen über Neonazis und wie die so ticken und was die für ein Menschenbild haben. Manches will man gar nicht so genau wissen. Was wollten Sie ganz genau noch wissen?
Also ich war daran interessiert zu verstehen, wo diese Radikalität unter vor allem Jugendlichen herkommt. Das war erstmal mein erster Gedanke, wenn ich so durch mein Social Media gewischt habe. Ja, durch TikTok habe ich mich umgesehen und habe gesehen, dass viele dieser Klamotten, die Jungen und Mädchen tragen, wieder aussehen, als könnte man die auch aus den 90ern schon mal gesehen haben. Also ich habe Bomberjacken gesehen, ich habe Springerstiefel gesehen, ich habe junge Mädchen gesehen, die um Weihnachten herum Plätzchen gebacken haben, aber nicht in Form von Tannenbäumen oder Sternen, sondern Hakenkreuze. Und das hat mich wahnsinnig erschreckt und ich wollte wissen, was dahinter steckt. Deswegen habe ich mich für eine Undercover-Recherche unter Neonazis entschieden.
Ja, und für ein persönliches Profil, Sie gingen dahin als Isa, 30 Jahre alt, hat lang rumgejobbt, jetzt Pflegerin in einer Demenz-WG und, ich glaube, das war der Schlüsselsatz vermutlich, seit Corona misstrauisch geworden gegenüber den Medien und dem Staat. Das kam ganz gut an vermutlich.
Ja, die Isabelle, oder Isa, wie sie genannt wurde, die hat gut funktioniert als Tarnung, weil sie auch nah an mir selber ist. Also ich habe einen Weg mit Isabel durchlaufen, der ungefähr 2018 beginnt. Da habe ich mich bei den sogenannten Reichsbürgern und Selbstverwaltern umgeschaut, also im Königreich Deutschland, genau gesagt.
Klingt erstmal nur absurd.
Das habe ich auch gedacht, genau. Und dann irgendwann kristallisierte sich aber raus, so rund um Corona war da mein Interesse geweckt, weil ich diese Demonstrationen gesehen habe, die auf der Straße waren, diese Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Und da ist es mir zum ersten Mal irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen. Hier laufen nicht nur krude Leute rum, hier laufen Neonazis und die laufen aber Schulter an Schulter mit, ich sag mal, besorgten Müttern aus dem Prenzlauer Berg. Und das fand ich wahnsinnig interessant und habe mir diese Szene angeschaut, bin dann weitergegangen zur damaligen Jugendorganisation der AfD, die Junge Alternative, bin dort mit schweren Stiefeln, habe ich Wanderungen gemacht durch Sachsen und habe versucht zu verstehen, warum die Leute hier sind und was sie vielleicht auch für Vorschläge haben, was die Politik angeht, auf die sie so sauer sind. Später bin ich zur Identitären Bewegung als Isabel, habe Martin Sellner getroffen, habe mit ihm Bier getrunken, habe dann aber so als Isabel gemerkt, Mensch, das ist doch alles so wahnsinnig hip und glatt. Wo ist denn hier die Heimat? Was bedeutet Tradition? Was bedeutet Freiheit? Habe mich dann angeschlossen den Jungen Nationalisten, das ist die Jugendorganisation der NPD, die jetzt die Heimat heißt. Bin dort sogar recht schnell aufgestiegen, was mich auch überrascht hat. Isabel war irgendwann Stützpunktleiterin von Berlin.
An dem Punkt muss man aber auch mal einschieben, da hat einiges geholfen, dass Sie eben eine junge Frau sind. Das ist ja zu Teilen anscheinend 90% männerlastig, so wie Sie es schildern.
Ja, natürlich hilft es, wenn eine Frau kommt und wenn eine auftaucht, die gut sprechen kann, die Interesse hat, die Fragen stellt, dann sorgt das schon mal für Aufmerksamkeit. Aber ich glaube, was mir schon geholfen hat während der Recherche war, dass Frauen grundsätzlich unterschätzt werden. Und ich saß dann da und habe einfach Fragen gestellt. Ich habe mich interessiert. Ich habe den Weg von Isabel nachgezeichnet. Ich war nicht zu laut, ich war nicht zu leise. Ich habe für mein Verständnis schon sehr viele Fragen gestellt, aber das sind, glaube ich, Fragen, die mein Gegenüber dachte auch, naja, das kann die ja nicht wissen, ne? Die ist ja eine Frau, deswegen fragt die jetzt auch so.
Also wir reden ja viel über diese letzte Verteidigungswelle. Das sind meist Minderjährige, Rechtsradikale, ein paar Dutzend wohl. Einige sitzen gerade ein, warten auf den Hauptprozess. Und wenn man das so liest, das geht in dem Chat immer los mit Sieg Heil, aber das ist anscheinend so wie Hallo für die. Und ich dachte mir, wie hoch ist der Anteil von pubertärem Irrsinn oder Gepose?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und ehrlicherweise, ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, dass es nur pubertäres Gepose ist und Angeberei ist. Und was ich gesehen habe in der letzten Verteidigungswelle, war so eine Mischung aus Alltag und Abgrund. Also diese Dialoge in den Chatgruppen schwangen immer so zwischen Es geht um Hausarrest, es geht um Schule, dann geht es auf einmal wieder darum, einen Plan zu schmieden, jemand zusammenzuschlagen. Dann ging es wieder darum, dass jemand Handyverbot hat. Also es war wirklich total wirr auch. Ich glaube aber schon, dass da auch sehr viel Überzeugung mit drin steckte und dass es nicht nur Angeberei war. Und ich glaube auch, wir müssen auch dahin kommen, dass wir auch junge Menschen beim Wort nehmen. Ich glaube, wir müssen das.
Sie sagen ja auch, Sie haben beobachtet, einige Eltern waren auch rechtsaußen, die Sie da getroffen haben und vor allem misstrauisch gegenüber Schule und Bildung. Sozusagen das System, was immer das sein soll, verbiegt mir mein Kind.
Ja, das habe ich tatsächlich ein paar Mal gehört und das fand ich auch sehr, sehr erschreckend. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Teil des Problems. Also, dass auch sehr skeptisch über unsere Geschichte gesprochen wird. Also, dass auch über die NS-Zeit anders gesprochen wird, als es vielleicht bei mir zu Hause der Fall war, dass über die Shoah ganz anders gesprochen wird. Und ich habe auch in Gesprächen gemerkt, dass dann einige auch sagen, naja, ich habe es jetzt auch satt, die ganze Zeit mich zu schämen für irgendwas. Warum können wir nicht mehr stolz sein auf unser Land? Und das schwingt dann in so eine Richtung um, die auch ja gefährlich sein kann.
Ja, bei Ihrem Buch ging es mir so zwischen Schmunzeln und Vereisen. Das wechselte immer so hin und her. Also ein tragisch komischer Chat. Da schreibt einer, ich würde jede Straftat begehen, aber ich bin 14 und habe eine strenge Mutter und die lässt mich nicht mehr raus nach 18 Uhr. Und gerade wo du denkst, ja, das ist ja wirklich albern, geht's wenig später mit dem jungen Rechtsradikalen, na gut, der kann schon Auto fahren immerhin, nach Tschechien, um Kugelbomben zu kaufen für einen Anschlag auf ein Asylheim. Da sind Sie doch sehenden Auges mitgefahren, da wussten Sie, wohin die Reise geht. Haben Sie nicht gedacht, jetzt ist es eins zu viel oder es wird für mich zu gefährlich?
Also ich war natürlich genauso gespalten wie Sie, als ich diese Nachricht auf meinem Handy bekommen habe, dass es einen Platz im Auto gibt für mich als Isabelle und dass ich mitfahren soll nach Tschechien. Auf der einen Seite dachte ich, Jackpot, weil ich jetzt endlich mal rausfinden kann, ob die das alles wirklich ernst meinen. Ob das wirklich nur Gerede ist, dieses Gelaber über Gewalt und die rechtsextreme Ideologie, würden die das wirklich machen? Auf der anderen Seite wusste ich natürlich, wenn ich da einsteige, dann kann mir im Zweifel niemand helfen. Also saßen wir stundenlang in juristischen Besprechungen zusammen und haben abgewogen, haben überlegt, wie wir es machen könnten. Und wir haben natürlich darauf geachtet, dass ich auch nicht alleine solche Einsätze mache. Also wenn ich meiner Mutter davon erzählt habe, die hat natürlich auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Aber ich war natürlich schon geschützt in der Hinsicht, dass es Kollegen gab, die in der Nähe waren, dass wir mit verschiedenen Codewörtern gearbeitet haben, dass Kollegen doch präsent waren, die mich auch ja hoffentlich beschützt hätten, wenn etwas passiert wäre.
Aber es war auch klar, nach dem Kauf sollte ja die Aktion erfolgen. Dann müssen Sie irgendwann mal zur Polizei,
ja? Ja, das war dann auch relativ schnell klar, weil, ich meine, so eine Situation hatte ich noch nie, hatten Sie wahrscheinlich noch nie, hatte wahrscheinlich da draußen kaum noch jemand, dass man von einem...
Ein bisschen mitgemacht bei einer Straftat.
Nee, so würde ich das, glaube ich, nicht sehen. Also ich war ja da, um zu dokumentieren. Ich musste dokumentieren und ich musste auch sicherstellen, ab einem gewissen Punkt, dass ich auch Bescheid weiß, weil meine Angst war, wenn ich nicht mehr Bescheid weiß, dann rennen die los und machen das wirklich. Also musste ich so ein bisschen die Zeit zwischen, die Behörden müssen aktiv werden und ich bin noch in der Gruppe drin, nutzen, um das zu verhindern am Ende. Weil ich meine, so eine Situation ist so speziell, dass dich vorher jemand informiert, er möchte gern ein Geflüchtetenheim in Brandenburg, Zitat, in die Luft jagen. Und du warst sogar dabei, als die Tatmittel gekauft wurden. Also sowas passiert nicht. Und natürlich muss man sich da kurz sortieren, aber für uns war total schnell klar, die Behörden sind jetzt am Zug. Also ja, ich sehe auch meine Rolle nicht, als Journalistin nicht, als der verlängerte Arm von Staatsschutz und Polizei. Ermittlungen liegen auf jeden Fall bei der Polizei.
Und natürlich ist es erstens vor allem gut, dass es nicht zur Tat kam, dass die jetzt erstmal in U-Haft sind. Zweitens war es für mich auch erstaunlich, wie schnell Sie an dem Punkt waren, wo Sie mehr wussten als Polizei oder Verfassungsschutz.
Ja, mich hat das auch erschreckt, muss ich sagen.
Aber die Antwort kenne ich, glaube ich. War es das alles wert?
Ja, auf jeden Fall. Definitiv ja. Und ich würde das auch wieder machen. es gibt auch einen Podcast jetzt. Und ich glaube, der hat nochmal viel mehr Menschen erreicht, weil das Besondere an diesem Podcast ist auch, dass man denen dabei zuhört, wie sie mir das erklären oder wie sie untereinander miteinander reden. In Sprachnachrichten, in Textnachrichten. Und das macht das Ganze nochmal ein bisschen begreifbarer.
Ja, ich glaube, der Podcast heißt Braune Kinderzimmer. Gibt's 1000 Geschichten.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Angélique Geray, benannt nach einem Schundroman.
Naja, sagen wir nach einem Trivialroman in 13 Bänden. 150 Millionen Auflage übrigens.
Oh, nicht schlecht. Das ja. Habe ich nicht gedacht.
Also haben einige, glaube ich, ihre Oma erreicht.
Sehr schön.
Die war dann dafür, dass sie den Namen bekommen. Und ich bin mit ihnen verbunden. In Berlin geboren sind sie allerdings im November 1992 am Bodensee, Friedrichshafen, und dann aufgewachsen am westlichen Seeende in einem kleinen Bauernhaus. Das klingt jetzt vordergründig idyllisch.
Ist es auch. Und das ist auch das Schlimme als Kind und Jugendlicher. Da will man natürlich so viel Idylle, so viel Ruhe, so viel schöne Landschaft, will man dann natürlich nicht. Man will raus, man will in die große Stadt. Ja, bin ich auch schon recht früh dann schon wieder weitergezogen vom Bodensee.
Aber ich ziehe noch mal kurz in Ihre Kindheit zurück und zur Mama, die Sie allein großgezogen hat. Wo war denn der Vater?
Ich habe meinen Vater nie kennengelernt. Das fand ich natürlich schade. Ich habe sehr viel unternommen, damit wir uns vielleicht noch kennenlernen können, aber er hatte leider kein Interesse daran. Ja, ich habe einen interessanten Anruf, glaube ich, vor 4 Jahren bekommen. Da weiß ich noch, da war ich gerade im Irak und habe eine Reportage gedreht. Da hat mich dann seine Schwester angerufen und hat gesagt, dein Vater ist übrigens gestorben, und dann hatten wir leider nie mehr die Möglichkeit, uns kennenzulernen.
Das ist eine entsetzliche Lücke, gibt's ja diesen Roman. Das kann man nicht mehr nachholen.
Das stimmt. Ich finde es auch wahnsinnig schade. Aber andererseits, ich bin gesegnet mit einer ganz tollen Mutter, die auch so eine wahnsinnig starke Frau ist, die mich großgezogen hat als jemand, die immer ihr Ding gemacht hat, die mich wahnsinnig früh bekommen hat. Und
die auch keinen Unterhalt von ihm bekommen hat?
Ja, genau. Das kommt natürlich noch dazu. Ne? Die musste dann arbeiten.
Gar nichts.
Nein, da hat sie auch dann irgendwann drauf bestanden. Das fand ich auch rückblickend sehr, sehr stark.
Sie hätte sie einklagen können.
Das stimmt, das wollte sie aber nicht. Und das fand ich stark, das muss ich schon sagen. Fand ich sehr, sehr gut. Und meine Mutter ist übrigens, ich glaube, das weiß gar niemand, ist auch die Namensgeberin meiner Tarnung. Ihr zweiter Vorname ist Isabel.
Und der Papa hatte nichts zu tun mit Kunst und Medien.
Der war Koch, habe ich mir sagen lassen.
Und was waren Sie für eine als Kind und Jugendliche am Bodensee? Wie lief es in der Schule so?
Also, ich habe die Hauptschule besucht. Dafür habe ich, glaube ich, auch die Empfehlung bekommen damals, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und war damit aber nicht zufrieden. Also ich weiß, ich glaube, meine Mutter wäre auch fein damit gewesen, hätte ich nur die Hauptschule gemacht und dann eine Ausbildung. Da ist ja auch nichts bei, ist ja auch gut. Aber ich wollte immer mehr. Und ich glaube, das wussten die Leute, das haben die gespürt, die mit mir zu tun hatten, dass die Angélique hier, die passt hier eigentlich nicht so richtig rein. Eigentlich muss die woanders hin. Ich bin natürlich auch viel angeeckt durch vielleicht meine Art, meine Fragen, das, was ich will, wie ich mir Dinge auch vielleicht genommen habe.
Kann das sein, mit 16, freie Lokalreporterin, Südkurier, Friedrichshafen?
Ja, ich glaube, das war sogar fast noch früher. Also 15. Boah. Ja, da...
Zeilengeld,
da wurde noch genau pro Zeile bezahlt, und ich habe auch jeden Termin mitgenommen, also jeder Dackelverein in der Region wurde von mir besucht.
Hat sie alles maßlos interessiert?
Ja, schon, eigentlich schon, weil ich fand schon immer den Beruf der Journalistin, fand ich schon immer passend für mich. Und wenn man mich fragen würde, was könnte ich mir denn noch vorstellen zu machen, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich kann nichts anderes.
Vollstes Verständnis. Allerdings hätte ich Ihren Lebensmut nicht gehabt mit 17, da sind Sie ausgezogen. A, warum denn? Und B, wie hält man sich da über Wasser? Da ist doch noch Schule dann, oder?
Ja, wollte irgendwie raus von zu Hause, und ich glaube, das können auch viele nachvollziehen, wenn man so ein Freigeist ist und so ein bisschen ja will, dass man dann recht schnell dann auch mal auf eigenen Füßen stehen will. Ich glaube, ich habe angefangen damals in einer Spielhalle zu arbeiten. Diese verrauchten Kaschem mit diesen leuchtenden Spielautomaten. Tönen. Spielautomaten, genau, ja. Alles blinkt, alles ist laut, ja. Geld raschelt. Und damit habe ich mir, glaube ich, echt eine ganze Weile mein Geld verdient mit. Immer nachts natürlich, wenn ich dann tagsüber in der Schule war. Das war ziemlich anspruchsvoll.
Zwei Welten. In der Nacht gab es auch einige verlorene Seelen um sie herum.
Total, aber das war genau das, was ich irgendwie auch so spannend fand. Also da konnte ich ja, und da kommen wir wieder auf die Neugier. Ich fand es so spannend, in eine Realität reinzugucken während meiner Schicht, die dann irgendwie angefangen hat um 22 Uhr oder noch ein bisschen früher und dann bis 3 Uhr nachts oder 4 Uhr nachts ging, zu gucken, wer kommt da vorbei. Mhm. Also das waren natürlich wilde Gestalten, traurige Gestalten. Da war ich natürlich schon volljährig, okay. Natürlich.
Es kam noch auf ausdauernden Wegen zum Abi. Und ja. Dann ging es nach Frankfurt, Studium Fernsehjournalismus und weiter gejobbt in Spielhallen. Und ja. Danach in Hamburg tags oft freie Journalistin schreiben, abends Pflegerin für Schwer- und Mehrfachbehinderte.
Ja, habe echt einige Jahre damit verbracht, Nachtwachen auch zu machen, bin rumgelaufen, habe Menschen betreut, habe Menschen gefüttert, habe mich auch sehr, sehr gerne gekümmert. Und das war auch wieder so eine ganz neue Lebensrealität, die ich da kennenlernen durfte.
Dann kam allerdings der große Sprung in die Welt, in die Sie immerhin wollten. Volontariat, in dem Fall bei Springer in Berlin. Und da ist eine Station auch die Bild-Zeitung. Ich frage mal so rum, was war das Gute daran?
Also, da würde ich jetzt mal so anfangen. Ich hatte das Gefühl, wenn man ambitioniert ist, wenn man Power hat, wenn man mutig ist, dann kann man viel machen, bekommt man sehr viele Möglichkeiten, alles geht wahnsinnig schnell.
Und hin und wieder auch ein paar Skrupel fallen lässt.
Das Ding ist, also ich kann von mir selber behaupten, dass ich in der Zeit, in der ich bei Springer gemacht habe, was ich gemacht habe, das gucke ich mir auch heute noch an. Und ich glaube, das war wichtig. Also ich habe meinen Kompass nicht verloren und der ist auch nicht zwischendurch irgendwie umgeschwungen. Also ich habe die Sachen so gemacht, wie ich sie gut finde. Und es war natürlich auch eine harte Schule, auf jeden Fall. Springer ist eine harte Schule. Aber man lernt auch das Handwerk gut.
Mhm. Ja, ich war im Praktikum beim Hamburger Abendblatt, auch Springer. So. Tolle genau. Schreiber dort.
Ja.
Allerdings wissen Sie auch, Ihr ganz großes Investigativ-Vorbild Günter Wallraff hat eine sehr klare Meinung zur Bild-Zeitung bis heute.
Total. Und ich fand es total interessant, das Vorwort für mein Buch hat Günter Wallraff geschrieben. Und da bin ich total dankbar für, weil er natürlich auch ganz klar einer meiner Vorbilder ist, ne? Wie er recherchiert hat, welche Maßstäbe er gesetzt hat, das ist natürlich ein Wahnsinn. Und ich fand es interessant, ich bin dann irgendwann mal vor einigen Monaten zu ihm gefahren und habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, das Vorwort für mein Buch zu schreiben. Und damals wusste er, glaube ich, noch nicht, dass ich eine Vorgeschichte habe bei Springer. Und dann hat sich eine Kollegin mit ihm nochmal über mein Buch unterhalten irgendwann und sie hat mir dann erzählt, meinst du, die macht das alles so richtig? Die war ja mal bei Bild. Das fand ich irgendwie nett. Aber wir haben das auf jeden Fall ausgesprochen und genau. Es gibt auch gute Leute bei Bild und bei Springer, ganz klar.
Und er zieht auch den Hut. Es hat was von Ritterschlag. Und Wallraff ist jetzt 2 Jahre jünger als der, der jetzt singt. Und zwar unverkennbar. Und dieser Mann, diese Legende, kann man schon sagen, wird im Mai 85.
Gamblers and a story I will tell about the greatest gambler y'all should know well. His name was Willie O'Connelly and he gambled all his life. He's had 27 children yet he's never had a wife. And it's right, Willie, right. Roll, Willie, roll. Wherever you're a gambling now, nobody knows.
Bayern 2. 1:1 mit Angelique Geray, die mit mir verbunden ist in Berlin und die undercover recherchierte unter jungen Rechtsextremen. und erzählt hat, es war letztlich nicht so schwer, in die Szene einzudringen, auch weil viele Teenager dort ihnen einsam schienen und wenig gehört, habe ich es verstanden, oder?
Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin so ein bisschen die Einzige, die mal gefragt hat, sag mal, du da auf dem Land, vielleicht irgendwo in Sachsen oder in Sachsen-Anhalt, wie geht's dir denn? Was machst du so am Wochenende? Wie geht's deiner Mutti? Und dann hatte ich das Gefühl, dass das so raussprudelt, weil ganz lange niemand mehr gefragt hat.
Hat man kurz ein leichtes, schlechtes Gewissen? Es geht ja darum, die Szene auszuleuchten. Man braucht dieses Vertrauen auch, man gewinnt es auch.
Also ein schlechtes Gewissen würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass es notwendig war für die Recherche. Aber natürlich ist es auch absurd. Du lernst bei so einer intensiven, verdeckten Recherche natürlich auch Menschen kennen, die dir auf so eine ganz absurde Weise natürlich auch sympathisch sind. Also einige Leute, wo ich gedacht habe, ach Mensch, hätten wir uns in einem anderen Kontext kennengelernt, dann hätten wir vielleicht mal ein Bier zusammen getrunken. Aber ein schlechtes Gewissen habe ich nicht. Nee, das ist natürlich meine Arbeit und da bin ich professionell. Und
das sind Sie auch. Das gehört dazu. Rolle und auch Teil von etwas Größerem, kann man sagen. Also ich habe diese Passagen mit Interesse gelesen, die jungen Frauen bei den jungen Nationalisten. Das ist also die Jugendgruppe der NPD. Da ist auf dem ersten Platz Zugehörigkeit, der Wunsch nach Gemeinschaft und dass sie sich um die Männer, die Kameraden kümmern sollen, geht auch in Ordnung. Und Mutter werden. Und dann steht drunter, auch auf diese Weise soll die Organisation wachsen. Und diese jungen Frauen können sich diese Schuhe anziehen.
Ja, also was ich während meiner Recherche gemerkt habe, ist, ich glaube, man macht es sich zu einfach, wenn man Frauen einfach nur als Anhängsel ihrer Männer beschreibt. Also Frauen in der rechtsextremen Szene sind natürlich rar, das stimmt, aber viele finden auch was, was eben in Krisenzeiten oder so bei biografischen Brüchen sehr wirksam ist. Also eben Zugehörigkeit, Eindeutigkeit, eine klare Rolle, also was ist meine Aufgabe hier in dieser Welt und eben auch das Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein. Du hast es schon gesagt, eben die Mutterrolle, die so wahnsinnig überhöht wird. Und was ich auch gedacht habe bei vielen Gesprächen mit gerade jungen Frauen ist, dass der Rechtsextremismus auch so eine Art Weltdeutung bietet, die alles für einen sortiert. So, was ist gut, was ist böse, wer sind wir, wer sind die anderen, wer sind die Feinde? Und gerade für Menschen, die sich vielleicht überfordert, manchmal orientierungslos fühlen, kann das so eine Klarheit total viel Attraktivität bieten. Und ich erinnere noch, ich habe mal eine Sprachnachricht gekriegt von einem Neonazi-Kader, der mir von einem Treffen gesagt hat, wenn du zu uns kommst, zu einem Lager, dann kannst du quasi dein Gehirn zu Hause lassen. Das brauchen wir hier nicht, weil wir denken für dich. Und das fand ich sehr interessant.
Wie attraktiv. Was einen allerdings wirklich nachdenklich stimmt, diese Sehnsucht, die da wohnt, die vermutlich auch bei vielen mit anderem gestillt werden könnte. Also die junge Frau, die dann Tränen bekommt beim Fackelmarsch vor Begeisterung und Rührung, nachts bei sowas dabei sein zu dürfen. Das ist ideologisch, glaube ich, gar nicht gefestigt. Da geht es um was anderes.
Ja, also ich kann mich an eine Situation noch ganz glasklar erinnern. Und da waren wir bei diesem Mädchenwochenende, wo über die Rolle der Frau referiert wurde. Wir haben ein Seminar gehört, was die Rolle der Frau ist, eben die Mutterrolle. Es wurde über Geburten gesprochen. Und was schon interessant war am Anfang haben wir eine Packliste bekommen, was wir für dieses Wochenende mitnehmen sollten. Da stand dann ein Notizblock, Stift, aber auch, welche Klamotten zu tragen sind. Und da stand dann, männliche Kleidung ist verboten. Also wir durften keine Hosen tragen beispielsweise. Es wurde uns vorgegeben, wir müssen ja so recht lange dunkelrote Röcke tragen und weiße Blusen. Ich kam dann da an, auf diesem Heimathof, so nennt man diesen Hof, wo das stattfand, und habe dann schon gesehen, am Eingang stehen junge Frauen, die sich gegenseitig die Haare flechten, zu diesen ganz strengen Zöpfen. Es war keine Vorschrift, aber es war klar, dass man das macht, wenn man hier zu Gast ist. Und ich hatte dann eine Frau gesprochen im Bad und die meinte dann zu mir, als sie sich im Spiegel fertig gemacht hat und so die letzten Haare noch in ihren Zopf rein gestopft hat, Mensch, wir sehen aus wie die Hitlerjugend. Das ist ja furchtbar. Ich habe doch gar keine Lust, jetzt wieder zurück ins Mittelalter zu gehen. Und eigentlich hasse ich Röcke. Ich trage eigentlich viel lieber Hosen. Und das fand ich sehr interessant. Und ich habe dann versucht, in meiner Rolle sie darin so ein bisschen zu bestärken. Und ich habe dann gesagt, ja, stimmt. Also ich mag eigentlich Röcke auch nicht so gern. Und eigentlich ist es auch echt ein bisschen befremdlich, was wir hier machen.
Aber zu diesem Mann-Frau-Thema, diesem riesigen, auch bei den Rechten nochmal. Sie haben auch mal recherchiert auf der White-Date-Plattform. Mhm. Da haben sich getummelt 350 Frauen und 8000 Männer weltweit. Da kommt es natürlich schnell zum Begriff arisch und fortpflanzen und ich will mindestens 9 Kinder. Aber immer wieder auch die Frage nach der roten Pille. Dem Moment, als man die rote Pille entdeckt und genommen hat. Was ist damit gemeint?
Also wenn man den Film Matrix kennt, da geht es ja auch um die rote oder blaue Pille. Und wenn man die rote Pille nimmt, dann erkennt man die Welt und die Wahrheit, also so wie sie wirklich ist. Und Männer auf dieser Plattform sagen von sich auch, sie haben die Wahrheit erkannt und wissen, wie Partnerschaft funktioniert, wie eine Frau zu funktionieren hat, wie Männer zu funktionieren haben und wie das alles zu funktionieren hat. Und das fand ich sehr interessant, gerade als Frau. Natürlich bekomme ich oft die Frage, warum muss man denn dann rechtsextreme Männer daten? Und ich fand interessant, wie dieser Heiratsmarkt funktioniert. In meinem Verständnis ist Liebe etwas, was zerbrechlich ist, ja. Das muss man sich erarbeiten, da muss es passen. Und das hat für mich überhaupt nicht übereingestimmt mit der Ideologie, die der Rechtsextremismus mitbringt. Und ich wollte wissen, wie das funktioniert. Und mein Gefühl war, in diesen recht intimen 1:1 Gesprächen, da fällt die Maske oft schneller, als man denkt, weil die Menschen sprechen, oder gerade die Männer sprechen, offener, persönlicher. Und so hatte ich eben die Möglichkeit, einen Einblick zu bekommen, der sonst nicht möglich war.
Ja, und auch manche Sachen erfahren, die sie vielleicht gar nicht so genau wissen wollten. Kajak fahren stundenlang mit einem Holocaust-Leugner. Mhm. Und wenn es um Kinder ging, ging es weniger um Liebe als ich will 9. Also das sind ja so Ansagen, da denkst du dir, wo soll das hinführen? Welche Frau ruft da Hurra?
Ja, und ich habe mich auch gefragt, fragt mich eigentlich mal einer, was ich gerne möchte? Also es ging immer nur darum, was der Mann sich vorstellt. Das fand ich total interessant. So, sie hatten ein ganz klares Rollenverständnis. Ich war so eine Art Projektionsfläche, die im besten Fall nickt oder mhm sagt. Ich habe sehr oft mhm gesagt. Und auf mich wurde immer nur projiziert, was ich alles machen soll. Also ich soll auf einem Selbstversorgerhof wohnen, ich soll 4 oder mehr Kinder bekommen, ich soll keine Hobbys haben, ich soll keinen Beruf haben im besten Fall. Und wenn ich dann gefragt habe, sag mal, wie wollen wir das eigentlich alles finanzieren, unseren Lebensstandard? Und dann kam dann, naja, weiß ich jetzt auch nicht, also meine, ich verdiene jetzt auch nicht so viel Geld, aber wir kriegen es schon hin. Mhm, okay.
Ja, das sind ja überhaupt zum Teil recht desolate Verhältnisse. Also im Kopf ein übersteigertes Männerbild und Großdeutschland. Und dann fahren sie raus zu Justin, der wohnt 30 Kilometer außerhalb Dresdens. Und mit seinem Papa in einer heruntergekommenen Gartenlaube. Und über der Tür hängt ein Schild, Führerbunker. Es ist trostlos schräg. Manchmal möchte man fast Mitleid kriegen oder lachen.
Ja, zu lachen zumute war mir, glaube ich, nie. Aber ich hatte natürlich ganz oft das Gefühl, ich will eigentlich schreiend weglaufen. Weil das natürlich auch beängstigend ist, ne? Gerade diese Situation, die Sie beschrieben haben, auf diesem Gelände mit diesen verwilderten Lauben. Über der einen Tür hängt das Schild Führerbunker, über der anderen Tür Führerhauptquartier. Was ich gesehen habe, war eine interessante Dynamik zwischen Justin und seinem Stiefvater, der von früher erzählt hat, von den wilden Jahren als Neonazi. Und ich habe gemerkt, wie gerne Justin so sein würde wie sein Vater. Das habe ich gemerkt.
Scheint manchmal trostlos einfach. Justin ist ja von dieser letzten Verteidigungswelle und sitzt gerade ein und hat wohl auf einem Zettel notiert, was er mit ihnen gerne machen würde, wenn er raus ist.
Ja, ich habe vor einigen Monaten einen Anruf bekommen von der Polizei, der mich sehr erschreckt hat. Ich wurde dann darüber informiert, dass in seiner Zelle ein handgeschriebener Zettel gefunden wurde, also so gekritzelt mit einem Stift. Da hat er dann anscheinend sinngemäß geschrieben, er bereut, dass er mich in die letzte Verteidigungswelle geholt hat. Er bereut, dass die Gruppe wegen mir aufgeflogen ist. Er habe mit seinem Geschlechtsteil gedacht. Also er muss mich wohl recht gut gefunden haben. Aber er schwört Rache in diesem Brief und sagt, ich schwöre, diese Journalistin zu töten. Und das war natürlich für mich auch erstmal schwer zu verdauen, weil ich es kaum glauben konnte. Aber ich lasse mich von sowas nicht einschüchtern.
Dann machen wir das Kapitel mal hier zu. Drücken die Daumen, vor allem Bayern 2, 1:1 der Talk. Da geht es immer um Lebensgeschichten und wir lauschen heute Angelique Geray in Berlin. Eine Kollegin, die recherchiert im rechtsextremen Milieu. Aber haben Sie nicht manchmal auch Lust auf einfach leichte, heitere Geschichten?
Oh doch, ich habe ganz oft in der Redaktion das Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, die sagen, Mensch, Angelique, jetzt mach doch mal was Schönes. Mach doch mal
ja,
was für die Seele.
Ja,
mach doch mal. Das Problem ist natürlich, wenn einem gewisse Dinge liegen, dann zieht man die auch irgendwie magisch an. Also da kann ich mich auch nicht so richtig gegen wehren. Aber am Ende, die Arbeit macht mir einfach sehr viel Spaß und ich weiß natürlich auch, teilweise natürlich sehr ja, anspruchsvoll, zermürbend. Manchmal habe ich schlaflose Nächte, aber ich mache es einfach so gern und bin, glaube ich, auch gut darin.
Aber nochmal werden Sie es nicht ins rechtsextreme Milieu schaffen.
Ne? Das sagen Sie jetzt. Also,
Ich kenne doch jetzt Ihr Gesicht.
Naja, man überschätzt das auch ein bisschen. Also ist ja auch klar, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Pause machen. Aber das heißt nicht, dass ich nicht da nochmal reingucken kann, weil am Ende, mir war ja auch wichtig, mit dieser Recherche zu zeigen, guck mal, ihr seid überhaupt gar nicht so sicher in eurer Bubble, in der ihr euch immer so vermeintlich sicher fühlt. Wenn es mir gelingt, da mehrere Male, also ich glaube, wir reden über 5 Mal in der rechtsextremen Szene undercover zu gehen und da habe ich noch nicht mal meine Haare blond gefärbt, dann würde ich sagen, das klappt auch bestimmt ein 6. Mal.
Und wenn Sie mir gegenüber sitzen würden? Könnte ich die Kamera erkennen?
Nee.
Im Ohrring oder ist das so eine James-Bond-Nummer?
Das ist immer die Frage, die die Leute dann am meisten interessiert. Wie sieht eigentlich so eine versteckte Kamera aus? Die sieht total versteckt aus, man sieht die nicht. Und das ist auch das Schöne daran. Und
okay,
das ist natürlich auch ein Betriebsgeheimnis.
Ja, und Bild und Ton, frage ich als Radio, läuft wahrscheinlich ähnlich. Das ist ja alles mini mittlerweile. Passend zu unserem Thema und auch trostlos spannend, was gerade in den Medien passiert. Zeitungssterben rollt ja schon eine ganze Weile. Oder in den USA werden die letzten großen Zeitungen gekauft von Milliardären. Gerne Freunde vom Präsidenten. Oder vor Weihnachten, große Meldung, RTL streicht 600 Stellen, allein 230 bei den Nachrichten. Also Sie sind anscheinend nicht dabei.
Nee, also zu diesem Prozess will ich mich natürlich auch nicht äußern. Also es tut mir wahnsinnig leid für jede einzelne Kollegin und Kollegin. Aber so ist nun mal die Situation. Also wir sehen es ja in jedem Medienhaus. Aber umso wichtiger finde ich, dass wir trotzdem Geld, Zeit, Manpower in investigative Recherchen stecken. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und ich bin da auch unendlich dankbar für, dass man eben so viel Ressourcen bekommt, um solche Recherchen machen zu können. Und das Ding ist natürlich auch, man kann es nur machen, wenn man ein großes Medienhaus im Rücken hat, die eben einen finanziell unterstützen, die einem juristische Hilfe leisten. Und ich habe es vorher schon angesprochen, es gibt so viele freie Fachjournalistinnen und Journalisten, die auch in diesem Themenfeld recherchieren, die haben all das nicht, auch nicht die finanzielle Sicherheit.
Aber was natürlich ein bisschen bitter ist in dem ganzen Bilder und Meldungsorkan, wen interessieren noch Skandale und welche Folgen haben Aufdeckungen?
Oh, das würde ich nicht sagen. Also ich habe nach unserer Recherche, die wir veröffentlicht haben mit RTL und Stern, ganz viele Rückmeldungen bekommen. Zum Beispiel von ehemaligen Mitgliedern der letzten Verteidigungswelle. Die haben sich bei mir gemeldet und wollten mit mir sprechen, weil sie mir berichten wollten, dass sie ausgestiegen sind aus der Neonazi-Szene. Und ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit einem jungen Mann, den ich aus dem Chat kannte, der mir dann gesagt hat, guck mal, ich trage keine Bomberjacke mehr, ich trage keine Cargohose mehr, keine Springerstiefel mehr. Ich lasse mir jetzt auch wieder Haare wachsen und ich gehe jetzt übrigens auch zum Griechen und zum Türken. Döner essen oder griechische Platte, weil es einfach schmeckt. Und dann dachte ich mir, allein schon deswegen hat sich das gelohnt. Und es haben sich ganz, ganz viele gemeldet, auch im Nachgang, die gesagt haben, das war eine Inspiration für mich zu kapieren, ich will nicht im Gefängnis landen. Ich will nicht mit 17, 18 Jahren schon vorbestraft sein. Ich will nicht mehr in diese Spirale aus Gewalt geraten. Ich will da raus. Und ich finde, schon allein deswegen hat sich das gelohnt.
Dann sind Sie inmitten schlechter Nachrichten guter Hoffnung?
Immer. Aber das ist vielleicht auch mein Naturell. Ich bin nicht verzweifelt. Das wirkt jetzt alles total trist und schlimm. Aber ich habe Menschen gesehen, die sind keine durchradikalisierten Überzeugungstäter. Mhm. Das sind Menschen, die haben Probleme, die haben, ja, die sind auf der Suche nach Identität, nach Anerkennung. Ich glaube, wir müssen nur wieder dahin kommen, dass wir die Probleme auch ernst nehmen. Und gerade bei diesen ganz jungen Menschen, die ich getroffen habe. Ich meine, ich kann auch verstehen, wenn ich auf dem Land wohne als 16-Jähriger, wenn ich keine Angebote bekomme, was meine Freizeit beispielsweise angeht. Welche Angebote kommen? Wer bietet die coole Wanderung an? Wer bietet das coole Konzert an? Wer bietet den Gemeinschaftstag an? Das sind die rechtsextremen Jugendorganisationen. Und natürlich blutet mein Herz, wenn ich höre, dass genau an dieser Stelle gespart wird. Weil ich glaube, da müssen wir vor allem rein investieren in unsere Jugend. Wir müssen denen Angebote machen. Wir müssen zuhören. Und vor allem müssen wir sie ernst nehmen.
Wir haben zugehört und viel verstanden und bedanken uns für die Stunde. Danke, Angelique Rey.
Ich danke Ihnen.